Herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Die Abhängigkeit von Drogen ist eine moderne Krankheit unserer Zeit. Sie hat ihren Grund oft in einer inneren Leere und Gottesferne. Und leider sind sehr häufig junge Menschen davon betroffen. Wie aber heilt man süchtige Menschen richtig und nachhaltig? Die Antwort auf diese Frage versuchen seit fast 30 Jahren die Fazendas da Esperanza, zu Deutsch die Bauernhöfe der Hoffnung, zu geben. Und das mit einem sensationellen Erfolg. Was sich hinter diesem spannenden Projekt der Kirche verbirgt, verrät uns gleich Pater Christian Heim, Leiter der Fazenda Bickenried im Allgäu. Grüß Gott, Herr Pater Heim, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Grüß Gott.
Herr Pater Heim, Sie sind katholischer Geistlicher und Sie sind tätig auf einer Fazenda, also einem Bauernhof hier in Deutschland, wo drogenabhängige Jugendliche therapiert werden. Sie nennen das anders, Sie sprechen von Rekuperation. Da wird natürlich so mancher sich wundern und fragen, was hat denn die Kirche mit dieser Aufgabe zu tun? Was befähigt sie denn für diese Aufgabe? Besitzen sie eine ärztliche Ausbildung oder sonstige Gaben, um eine solche Therapie durchzuführen?
Nun, erstmal ist es so, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt und Schwestern, das habt ihr mir getan, das steht im Evangelium. Und diese Drogenabhängigen, die Süchtigen, sind wirklich die Kleinen, die Geringsten auch in unserer Gesellschaft. Von daher ist das ganz primärer Auftrag auch von Kirche, sich mit der frohen Botschaft ihnen zuzuwenden. Und auf Ihre Frage, nein, eine Ausbildung habe ich nicht. Allein die Ausbildung, dass ich als Priester in meiner Heimatdiözese Paderborn geweiht worden bin und mit diesen Jugendlichen eine Weggemeinschaft, das Wort benutze ich gerne, eine Weggemeinschaft beginne und sie einlade, das, was alt war, hinter sich zu lassen und sich auszustrecken auf ein neues Leben.
Darüber werden wir gleich noch sprechen. Zunächst mal die Frage, warum gerät denn heute jemand in Abhängigkeit von Drogen, speziell jetzt in einer Wohlstandsgesellschaft wie hier bei uns in Deutschland?
Nun, bei vielen ist es tatsächlich so, die ganz klassische Drogenkarriere, einfach Neugierde gehabt. Die anderen haben in der Schule gekifft, das habe ich ja auch mal ausprobiert. Und ehe ich mich versah, war ich drinnen. Das kann aber auch Druck sein, Stress. Stress in der Schule, Stress in der Familie. Viele erleben die Trennung der Eltern als einen ganz tiefen Einriss zum Beispiel. Oder sie kommen mit dem Druck, der von außen an sie herangestellt wird, nicht klar. Und in solchen Situationen von Druck, von Trennung, von Schmerz, versuche ich einfach diese Leere, die ich dann spüre in mir, mit einer Substanz zuzudecken. Ja, und da bietet sich der Alkohol, da bietet sich die Droge, da bieten sich die Süchte an und schwupp ist man drin. Sonst vielleicht auch die Armut, die auch ja mehr verbreitet ist in Deutschland, also unter den sozial Schwachen. Ich denke, das sind die Gründe, aber auch die Sattheit. Ja, ich weiß von vielen, die Eltern waren nur am Arbeiten, waren gar nicht zu Hause und auf dem Küchentisch lagen immer 20 oder 30 oder 50 Euro. Wir sind heute Nachmittag arbeiten, macht den schönen Nachmittag. Ja, und dieser Liebesentzug, ich sehe immer wieder, das ist ein großer Liebesentzug und den versuchen sie durch die Droge zu decken.
Also es gibt mannigfaltige Gründe, warum jemand in Abhängigkeit geraten kann. Und es gibt auch viele Ansätze, Drogenabhängigkeit zu heilen. Sie machen das auf eine ganz bestimmte Weise. Sie sprechen dabei von drei Säulen, auf denen diese Therapie ruht. Welche sind denn das?
Das ist die Gemeinschaft. Also ich sage immer, wir leben hier wie in einer Familie. Es ist keine Klinik, sondern wir leben in einer Gemeinschaft. Unser Jüngster ist im Moment 18, der Älteste bin ich mit 44. So, die zweite Säule ist die Arbeit. Die jungen Leute arbeiten hier, um rauszukommen aus diesem Haben-Wollen, aus diesem Empfangen. Das sind ja kräftige Kerle, die eigentlich gesund sind. Und wir bekommen keine finanziellen Unterstützung von Seiten des Staates oder der Krankenkasse. Sie arbeiten, um diesen Weg hier zu finanzieren. Und die dritte Säule ist die christliche Spiritualität, das Leben aus dem Evangelium, aus dem Wort Gottes, das Leben mit den Sakramenten.
Schauen wir uns das mal aus der Nähe an. Sie haben die Gemeinschaft angesprochen. Wie wichtig ist denn dieser Aspekt, von einer Gemeinschaft getragen zu sein und diesen Weg der Rekuperation nicht alleine gehen zu müssen?
Ich habe vorgestern Abend noch mit einem jungen Mann in Altötting telefoniert, der für gute 6 Monate bei uns war und dann die Einrichtung verlassen hat. Er will jetzt also wiederkommen. Und der hat immer gesagt, das, was ich am faszinierendsten hier finde, ist, dass wir zusammen sind. Ja, der sitzt jetzt in seiner Bude, der hat die Rollläden runter, der trinkt nur noch den ganzen Tag. Oma und Mutter sind die letzten beiden Kontaktleute, die ihm ab und zu was zu essen vorbeibringen. Also die Isolation und aus dieser Isolation rauszugehen, die Gemeinschaft, die Familie zu erfahren, auch in ihrer ganzen Verschiedenheit. Ja, wir haben im Moment einen Mexikaner zu Gast, wir haben einen Freiwilligen aus Brasilien, wir haben einen Russischstämmigen, wir haben Leute, die aus dem Gefängnis kommen, wir haben Leute, die einen Gymnasialabschluss, ein Studium gemacht haben. Also alles sehr, sehr bunt und dann miteinander auszukommen, das ist dann eigentlich der Testfall dessen, was dann im Evangelium aufsteht. Ne? Also liebe deinen Nächsten, der Nächste liegt dann mit dir auf dem Zimmer. Und da kannst du dann proben, wie steht es denn eigentlich auch um die Ernsthaftigkeit dieses neuen Lebens. Und was mich wundert, was mich immer wieder wundert, ist, dass sie es fertig bringen, auch ihre Konflikte, ihre Auseinandersetzungen immer zu lösen. Und zwar ohne Gewalt.
Also einer hält den anderen.
Ja, ja.
Sie sagten gerade, die jungen Leute arbeiten auch, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Gibt es eine weitere Funktion, die Arbeit erfüllt bei Ihnen?
Es hat einen tiefen therapeutischen Sinn, ja, wenn ich mal so sagen darf. Der Mensch ist geschaffen, um etwas herzustellen. Der Mensch ist ein kreatives Wesen. Und einer unserer Burschen sagte jetzt, er ist im Gemüsegarten und hat jetzt im Frühjahr umgraben müssen das ganze Unkraut raus. Und dann sagt er, das ist wie bei mir jetzt am Anfang. Ich muss erstmal mein ganzes Altes rausziehen, um dann was Neues zu pflanzen. Ja, und das entspricht der Würde des Menschen, dass er arbeitet, dass er produziert, dass er etwas schafft.
Und die dritte Säule bei Ihnen ist die Spiritualität. Wie muss man sich denn das konkret im Alltag bei Ihnen vorstellen? Denn ich stelle mir so vor, da ist doch bestimmt nicht jeder bei Ihnen mit der Bibel in der Hand groß geworden. Für viele wird das doch völliges Neuland sein.
Das ist in der Tat so. Also das ist für viele ganz befremdlich am Anfang und manche gehen mit einer Neugierde dran, andere haben erst einmal eine Sperre. Wir stehen um 6 Uhr auf, 6.30 Uhr ist Frühstück, um 7 Uhr beten wir den Rosenkranz oder an anderen Tagen feiern wir dann morgens die Messe. Und nach dem Rosenkranz wird dann das Tagesevangelium oder die Tageslesung hergenommen und wir nehmen einen Gedanken heraus. Ja, heute ist das Evangelium über das Fruchtbringen. Ja, gute Bäume bringen Gütefrüchte hervor. Und unser Wort heute ist, heute gute Früchte bringen. Ja, also, deine Taten zeigen. Ja, nicht, ob du toll reden kannst, sondern also wie du in den kleinen Dingen, in der Arbeit, in der Begegnung mit dem Bruder, mit der Schwester, so, und dann wird das Wort gelebt. Und wenn ich das Wort, das ist ja Gott, wenn ich das Wort lebe, dann wird Gott in mir lebendig und fängt an, nach und nach eine Freude mir zu schenken und diese innere Leere auszufüllen, die ich habe und die mich zu den Drogen gebracht hat. Das ist spektakulär, das zu erleben bei den jungen Leuten, auch durch viel Schmerz und Schwierigkeiten. Und das ist offen. Also wir sind eine Einrichtung, die aus der katholischen Kirche erwachsen ist. Aber wir nehmen jeden, der kommt, auf. Ja, ob evangelisch, katholisch. Wir haben jetzt zwei Muslime gehabt. Gestern war das Evangelium mit der goldenen Regel. Alles, was ihr vom anderen erwartet, das tut auch ihnen. Und dann sagte dieser Muslim, ich erinnere mich an meinen Großvater, das hat er uns gelehrt. Alles, was ihr vom anderen erwartet, ihm zu tun, das sollen auch wir tun. Also abgesehen von all den Trennungen, die wir auch beachten müssen, aber die Gebote der Liebe, den anderen nicht zu richten, auf den anderen zuzugehen, ja, die goldene Regel, da haben wir so viel Gemeinsames und auch diese beiden Muslime haben eine gute Rekuperation gemacht. Dann gehört die Heilige Messe dazu, die Anbetung, die wir machen einmal in der Woche. Also sie werden Stück für Stück herangeführt. Eine Franziskanerin aus Kaufbeuren kommt zu uns und macht einmal in der Woche so ein Glaubensgespräch. Dann gibt es Einkehrtage, die wir machen mit den Franziskanerinnen von Sießen. Also sie kommen und dann wird den ganzen Tag zum gewissen Thema gemacht. Also sie werden Stück für Stück herangeführt.
Das klingt für sich betrachtet ja auch alles sehr plausibel, fast schon simpel. Aber ist das denn wie ein Prinzip? Funktioniert das immer? Haben Sie auch mal Rückschläge erlebt? Oder ist das so ein ganz langsamer Prozess? Wie muss man sich das vorstellen?
Natürlich gibt es Rückschläge. Es gibt Leute, die auch abbrechen, die ihren begonnenen Weg nicht zu Ende führen können. Es gibt Leute, die auch blockieren, die sagen, ich kann an diesen Gott nicht glauben. Wie kann ich an ihn glauben, wenn mein Vater meine Mutter immer geschlagen hat und ihr redet von einem guten Vater. Ich habe nie einen guten Vater erlebt. Ja, also diese Widerstände muss man aber auch ernst nehmen und dann langsam mit ihnen. Im Grunde genommen fängt alles an bei der Entdeckung, dass es einen Gott gibt, der mich liebt. Und wenn er mich liebt, dann liebt er dich auch. So, und das ist in der Tat ein Weg, aber es gibt auch Rückschläge.
Wir haben jetzt noch gar nicht über eine medizinische Therapie gesprochen. Funktioniert das Ganze denn ganz ohne Medizin?
Alle, die kommen wollen, denen empfehlen wir vorher eine Entgiftung in einem Krankenhaus zu machen. Und wir arbeiten hier mit dem Bezirkskrankenhaus in Kaufbeuren sehr eng zusammen und unterstützen uns da auch gegenseitig. Und wenn dann diese Entgiftung in der Klinik gelaufen ist, dann kann er kommen. Manche werden auch noch psychiatrisch begleitet, auch durch Medikamente. Da sind wir auch im ständigen Kontakt mit den Ärzten, gucken aber, dass man auch verantwortungsvoll natürlich auch langsam runterkommt von den vielen Medikamenten.
Wie erfolgreich sind Sie? Gibt es Statistiken über die Heilungsquoten bei Ihnen?
Die Statistik ist im Himmel festgeschrieben, sage ich immer. Ja. Es ist größere Freude im Himmel über einen einzigen, der umkehrt, als über 99. Wir haben keine Statistik. Es sind Erfahrungswerte, auf die ich zurückgreife. Ich würde sagen, von denen, die ein Jahr durchgehalten haben, sind es bei uns 50-60%, wahrscheinlich noch mehr, die dauerhaft ohne Drogen leben.
Vielen Dank, Pater Heim, bis hierher. Nach der Pause sprechen wir weiter über die Geschichte der Fassenders und wir werden auch erfahren, warum Papst Benedikt ein regelrechter Fan der Fassenders ist. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Wir sprechen heute über die Fassenders da Esperanza. Das sind Bauernhöfe, auf denen Suchtkranke einen Neubeginn wagen. Ein Projekt der Kirche, das weltweit mit großem Erfolg läuft Und zu Gast bei uns, telefonisch zugeschaltet, ist Pater Christian Heim, Leiter der Facenda in Bickenried im Allgäu. Herr Pater, Sie haben uns vor der Pause schon die Arbeitsprinzipien einer solchen Facenda geschildert. Das fußt auf Gemeinschaft, auf tätiger Arbeit und auf Spiritualität. Jetzt wollen wir im zweiten Teil unseres Gespräches über die Anfänge und die Geschichte der Facendas sprechen, denn das ist eine sehr spannende Geschichte. Es ist bestimmt kein Zufall, dass die Facendas vor knapp 30 Jahren ausgerechnet in Brasilien gegründet wurden, denn dort sind leider besonders viele Menschen drogenabhängig. Wie ist es denn damals zu der Gründung der ersten Facenda gekommen?
Nun, ein deutscher, damals noch nicht Franziskanerpater, ist nach Brasilien gegangen, ist dort Franziskaner geworden. Hans Stapel ist dann in seiner ersten Stelle nach seiner Priesterweihe Pfarrer in Guaratinguetá in der Nähe von São Paulo geworden. Und der war tief geprägt auch von der Spiritualität des Evangeliums, Tag für Tag in die Tat umzusetzen, und erzählte des Sonntags oft in seinen Predigten einfache Erfahrungen mit dem Wort, wo das Wort der Heiligen Schrift ihm den Impuls gegeben hat, anders zu handeln. Und Leben zeugt ja immer Leben, und es hat Kreise gezogen, und da sind Gruppen entstanden, und einer von diesen Jugendlichen, der in so einer Gruppe in der Pfarrei vom Hans Stapel war Nelson. Und dieser Nelson hat einfach angefangen, das dort in die Tat umzusetzen, wo es am schwierigsten ist, nämlich zu Hause, in der eigenen Familie. Und er hatte einen Vater, der Alkoholprobleme hatte, und er wusste, der Vater geht gerne spazieren. Und für einen 17-jährigen Jugendlichen ist es, ich sag mal so ganz lapidar, nichts Ätzenderes, als mit dem Vater spazieren zu gehen. Und nach einem Mittagessen sagt er: Vater, wollen wir spazieren gehen? Vater guckt ihn an und sagt ja, und so. Und dann sind sie spazieren gegangen, erst schweigend, und haben dann angefangen, miteinander zu sprechen. Und ja, diese Zeit hat sicher so 1-2 Jahre gedauert. Aber dieses Leben von dem Nelson hat zuerst einmal seine Familie verändert. Und auf seinem Weg zur Arbeit ist er immer an einer Straßenecke mit Drogenabhängigen vorbeigekommen. Und dort standen die, saßen und konsumierten. Und Nelson hatte ein Wort im Herzen, nämlich aus dem Korintherbrief: Ich bin dem Schwachen ein Schwacher geworden, ich bin allen alles geworden. Und er dachte sich, kann ich denn nicht mal mit meinem Fahrrad hier anhalten, auf sie zugehen und den Schwachen dort ein Schwacher werden? Und dann hat ihm das Wort einfach Mut gegeben, er hat ihn angehalten und ist abgestiegen auf diese Szene der Drogenabhängigen zu. Und einer war dabei, so Freundschaftsbänder zu knüpfen. Auf den ist er dann zu. Sagte: Mensch, wie macht man das denn? Ja, sagt er, komm, ich zeig dir das. Und dann sind sie nach Hause gegangen und er hat ihm das gezeigt. Und an dem Abend haben sie 3 Freundschaftsbänder geknüpft. Ja, und sich dann spät am Abend verabschiedet. Und dann sagte dieser Drogenabhängige: Fantastisch, ich habe noch nie jemanden meine ganze Geschichte erzählen können. Mein ganzes Leid, mein Leben. Und du hast so gut zugehört. Und hat sich bedankt, und Nelson selber ist auch mit einer ganz großen Freude nach Hause. Und von diesem Tag an ist er immer wieder an dieser Straßenecke. Bis zu einem Moment, wo er in der Kirche saß, und da war das Evangelium: Bittet und euch wird gegeben. Und sein Pfarrer, der Hans Stapel, sagte: Viele Dinge passieren nicht in dieser Welt, weil wir nicht bitten. Würden wir bitten, würde Gott geben. Sonst würde das nicht im Evangelium stehen. Und Nelson dachte sich: Okay, das kannst du mal probieren. Und er sagte: Gott, ich bitte dich um einen von diesen Drogenabhängigen. Nicht für mich, sondern für dich. Ja, und eine Woche später hatte ihn der erste Drogenabhängige von dieser Straßenecke, mit denen er mittlerweile du per du war und zu Hause war, und hat ihn angesprochen und sagt: Nelson, ich will dieses Leben nicht mehr. Ich will raus aus der Droge. Aber ich kann auch nicht auf meine Eltern hören. Ich brauche jemanden, der 24 Stunden auf 24 Stunden mit mir lebt. Und da habe ich an dich gedacht. Könntest du nicht mit mir leben? Und der Nelson war natürlich auch überrascht in dem Augenblick. Hat ihn aber dann zum ersten Mal von seiner Quelle erzählt, nämlich von seinem Glauben an Gott, und hat gesagt, du, wenn du wirklich willst, neuer Mensch zu werden, dann komm morgen zur Messe. Und dann überlegen wir mit unserem Pfarrer, was wir machen. Und das war der Anfang vor, nächstes Jahr sind es 30 Jahre.
Nächstes Jahr sind es 30 Jahre, also ganz einfache Anfänge, kann man sagen, wo einfach nur ein Mensch auf einen anderen zugegangen ist, seine Scheu überwunden hat. Und dieses Projekt hat dann weitere Wellen geschlagen, ist enorm gewachsen, vor allen Dingen natürlich zuerst in Brasilien. Ja. Aber es hat mittlerweile schon längst die Grenzen Brasiliens überschritten. Und 1997 wurde auch die erste Versender in der Nähe von Berlin eingerichtet. Wie ist es denn zu diesem Schritt gekommen, zu sagen, ja, wir wollen auch nach Deutschland gehen? Und gab es da irgendwelche Hindernisse zu überwinden?
Claudia Nolte, damals Familienministerin im Kabinett Kohl, besuchte die Brasilien und unter anderem auch diesen ersten Hof, die erste Versender in Brasilien, und sagte damals zum Pater Hans Stapel, warum kommen Sie nicht nach Deutschland? Sowas muss es in Deutschland geben. Und er sagte, Frau Ministerin, Deutschland ist viel zu kompliziert, viel zu bürokratisch, da passen wir nicht rein. Da kümmere ich mich drum. Kommen Sie mit Ihrem Geist, genau sowas brauchen wir. Ja, und dann, ja, wie so Fügungen sind, kam es zu einem ersten Bauernhof vor den Toren Berlins. Das ist ein Pilotprojekt des Bundesministeriums geworden mit vielen kritischen Stimmen. Und der Kardinal von Berlin, der mittlerweile verstorbene Kardinal Stetzinski, hat wirklich seine väterliche Hand darüber gehalten. Und wir hatten Kritiker, die gesagt haben, Mensch, ihr sprecht von Liebe. Wer von Liebe spricht, der ist nicht professionell. Mit dem Evangelium kann man nicht therapieren. Überlasst das lieber den Spezialisten. Und der Kardinal hat gesagt, lasst sie mal. Ja, also das Evangelium von heute an ihren Früchten werden sie erkennen. Ja, und jetzt nach 13, bald 14 Jahren, ja, es ist wirklich ein erfolgreicher Weg in der Drogenrekuperation hier in Deutschland.
Mittlerweile gibt es 3 Versender schon in Deutschland, auch noch getrennt zwischen Jungen und zwischen Frauen und Männern.
Genau, Versenders. Es gibt 3 Versender für Männer und mittlerweile 2 für Frauen.
Also 5 könnte man sagen. Genau. Wie viele gibt es insgesamt in der Welt und wo?
87 Höfe mit Plätzen für bald 3000 Jugendliche in 14 Ländern. Und in diesem Jahr haben wir hier in Europa, in der Schweiz begonnen, in Wattwil, in der Diözese St. Gallen und auch in Portugal unseren ersten Hof. Wir haben auch viele ehemalige aus Russland, aus Moskau, Heroinabhängige und dann noch auf den Philippinen und in Afrika, Mosambik und Angola und dann vor allen Dingen Lateinamerika.
Also das Projekt wächst weiter. Ja. Und einer der Höhepunkte in der Geschichte der Versenders war sicherlich der Besuch Papst Benedikts im Jahr 2007 in Brasilien. Wie ist es denn dazu gekommen und wie haben Sie das selber als Beteiligter erlebt damals?
Ja, also die Entstehung war die, dass Hans Stapel zu einem Kongress nach Rom eingeladen worden ist, anlässlich der ersten Enzyklika, Deus Caritas Est. Und er sollte von seiner Erfahrung erzählen mit den Drogenabhängigen. Und bei einer anschließenden Audienz, und er wusste, dass der Papst zur Eröffnung der lateinamerikanischen Bischofskonferenz direkt im Nachbarort weilt, wo die erste Versender steht, hat er von der Erfahrung erzählt und sagte, Heiliger Vater, die Drogenabhängigen werden neu durch das Wort, indem sie das Wort Gottes leben. Und dann fragt der Papst nach, wirklich? Allein durch das Wort? Ja, Heiliger Vater, allein durch das Wort. Und dann hat er ihm erzählt und erzählt und erzählt. Und ich lade Sie ein, eine Zeit Ihres Besuches in Lateinamerika für die Ausgeschlossenen, für die Ausgegrenzten zu schenken und uns auf der Versender zu besuchen. Und dann muss wohl der Heilige Vater gesagt haben, jawohl, ja, vor so einem Franziskanerbruder oder Pater. Und dann hat Hans Stapel angefangen, alles vorzubereiten und Viele haben auch gesagt, das klappt eh nicht, der Papst wird nicht kommen und so weiter. Und dann kam es wirklich dazu, zu einem wunderschönen Besuch.
Und ich glaube, die Freude des Heiligen Vaters, das konnte man damals auch im Fernsehen wirklich sehen. Seine Rede hat er begonnen mit den Worten: Endlich bin ich hier auf der Fazenda La Esperanza. Also er hat sich wohl wirklich auf diese Begegnung gefreut. Und Sie sprachen eben an, es gab immer wieder mal Vorbehalte gegen die Fazenda und auch sicherlich Vorurteile. Hat sich das denn in der Zwischenzeit gewandelt? Haben Sie jetzt mehr Unterstützung in der Gesellschaft und auch in der Kirche?
Also tatsächlich war der Besuch vom Papst eine ganz wichtige Wegmarke. Und mittlerweile ist es so, dass viele, auch Ministerpräsidenten, die heißen in Brasilien Governadore, dass die sagen, also wir nehmen auch Geld in die Hand, um so eine Fazenda aufzubauen. Und wir investieren in die Infrastruktur, in die Häuser oder so, weil es ist besser, so eine Fazenda zu bauen, als neue Gefängnisse. Ja, das ist ja schon mal eine Einsicht, ne? Mhm. Und also ich glaube wirklich auch innerhalb der Kirche, dass das anerkannt ist und wirklich ein Weg. Und wir haben wirklich dem Heiligen Vater dann eine Freude bereitet. Und ich dachte so, hier kann er wirklich Papa, Papst, Vater sein. Also er ist dann hinterher runter unter die Drogenabhängigen, unter die aus der Prostitution kommen, die im Gefängnis waren, und sie haben die Hände gereicht und ihn geküsst und umarmt, und das ist wirklich wie die Rückkehr der verlorenen Töchter und Söhne auch zum Vater.
Die Jugendlichen, die werden ja auf den Fazendas nicht nur von ihrer Drogenabhängigkeit kuriert, sondern da tut sich ja auch etwas, wie wir gehört haben, in ihren Seelen, was sie dann wieder in die Gesellschaft hineintragen. Das heißt, sie werden ihrerseits zu Motoren der Evangelisation. Und wie Sie eben schon erwähnt haben, viele kehren auch zurück und helfen dann weiterhin auf der Fazenda oder beim Aufbau einer weiteren. Wie funktioniert dieses System?
Der Papst selber hat das gesagt in seiner Ansprache. Er hat gesagt, ihr seid Botschafter der Hoffnung. Man stellt sich das mal vor, dass der Papst das zu Leuten sagt, die in Totschlag verwickelt waren, die in der Prostitution waren, die so, und er traut ihnen ganz viel zu. Das ist einfach so, derjenige, der einmal den kostbaren Schatz gefunden hat, der so weit unten war vorher und plötzlich spürt, was die Liebe Gottes mit ihm anrichtet, der kann da mit nicht mehr hinterm Berg halten. Ja, so viel Liebe will einfach raus, und ja, und dieses Wort aus dem Evangelium: umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. Also dass plötzlich auch sie spüren, ich will rausgehen, ich will, dass das andere erfahren. Ich möchte mich einsetzen dafür, dass das fortgeschrieben wird. Und so haben wir miteinander überlegt, eine Schule der Missionare zu machen. Und die dauert 3 Monate, und im 4. Monat steht dann eine Neugründung einer neuen Fazenda an. Das heißt, sie sind mit 6 oder 8 Leuten 3 Monate sehr intensiv, auch mit ein bisschen Unterricht zusammen. Und dann gehen sie und gründen in einem neuen Land, wo eine Anfrage war, dann eine neue Fazenda. Und sie werden selber zu Aposteln. Wir spüren, dass dieses Wort sich erfüllt: wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da ist er wirklich da. Und wir haben das jetzt in Portugal gesehen. Und diese Gruppe der Missionare, es waren 8, die dort waren, um die neue Fazenda zu gründen. Die haben das ganze Dorf, in dem sie wohnten, weil sie noch nicht auf der Fazenda wohnen konnten, wohnten sie im alten Pfarrhaus. Die haben das Dorf in Brand gesteckt, ja, mit ihrer Begeisterung, mit ihrer Freude, mit ihrer Liebe. Und jeden Morgen haben sie in der Pfarrkirche den Rosenkranz gebetet. Und am ersten Tag kamen 2, Und es wurde immer mehr, bis hinter 30 Leute jeden Morgen mit ihnen den Rosenkranz gebetet haben, die Schrift betrachtet, das Wort rausgesucht haben. Also es hat einfach was in Gang gesetzt. Und das sind diese, wie Sie sagen, diese Evangelisatoren, ja, Leute, die selber brennen. Ja, das ist ganz klar, was da passiert. Die stecken andere an.
Und der Erfolg der Fassenders, das ist ja sicherlich auch ein Zeichen der Zeit für uns Christen, für unsere Kirche. Damit will Gott uns sicherlich auch etwas sagen. Was ist denn aus Ihrer Sicht das besondere Charisma der Fassenders in unserer Zeit?
Hätten Sie mir diese Frage noch vor 3 Jahren gestellt, ich wüsste nicht, ob ich in dieser Schärfe von heute auch antworten könnte. Nämlich, das ist gekommen, als die Gemeinschaft, die aus der Fassender erstanden ist, nämlich die Familie der Hoffnung, 2010 vom Vatikan als internationale Gemeinschaft von Gläubigen anerkannt worden ist. Da hat nämlich der Kardinal Rilke in seiner Ansprache gesagt, ihr habt das Charisma der Hoffnung. Ja, das es ist uns gar nicht so vor Augen gewesen. Ihr habt das Charisma der Hoffnung, nämlich ihr seid Träger der Hoffnung. Und wer ist die Hoffnung? Ist Jesus Christus. Ja, und das heißt also, das, wo ich heute sagen würde, das ist unser Auftrag, Hoffnung zu bringen zu den Drogenabhängigen, in ihre Familien. Wir arbeiten auch viel mit den Familien zusammen, aber auch in die Kirche. Wir haben jetzt Priesteramtskandidaten, die kommen auf die Fassender, die machen hier eine Schulung, die sind 3 Wochen mit dabei. Wir haben Firmlinge, Gemeindegruppen, die kommen. Also hier finden Menschen Hoffnung, hier finden Menschen Christus.
Jetzt ist vielleicht der ein oder andere unserer Hörer neugierig geworden auf ihre Arbeit, möchte mehr erfahren und fragt sich auch, wie er helfen kann. Welche Möglichkeiten der Unterstützung gibt es denn?
Nun, da wäre ich kein Priester, wenn ich nicht erst einmal sagen würde, das Gebet. Also, dass die Hörerinnen und Hörer wirklich dafür beten können, für diesen Weg, aber auch, ja klar, für uns, die wir mit den jungen Leuten leben. Und ich weiß aber auch, dass das Gebet alleine nicht Bauten hochzieht, sondern da braucht es auch Geld. Pater Werenfried war da sehr gut drin.
Wir haben der Gründer eine Stiftung, von Kirche in Not, wer ihn nicht kennt.
Ja, genau, der Gründer von Kirche in Not. Wichtig ist, glaube ich, wir haben eine Stiftung gegründet, die Stiftung Hoffnung. Und diese Stiftung dient dem Aufbau. Weil Unterhalt soll jede Versendergemeinschaft selber leisten. Wir hier im Allgäu haben einen alten Hof übernommen, denkmalgeschützt. Wir brauchen in den nächsten Jahren viel Geld, um das auszubauen und zu renovieren und um schön herzurichten. Das braucht es am Anfang immer. Oder um ein Auto anzuschaffen oder Werkzeuge, solche Sachen. Da brauchen wir Hilfe und Unterstützung.
Und Sie arbeiten auch eng mit Kirche in Not zusammen. Wie genau sind da die Verbindungen?
Ja, das ist eine ganz schöne Verbindung. Wir dürfen hier den gesamten Buchversand für Kirche in Not, für Deutschland, Österreich und die Schweiz machen. Und wir packen die Glaubenspakete. Jetzt kommt noch das neue Glaubenspaket Kinderbibel dazu. Wir packen die Prayerboxen hier und alles wird von hier aus versandt.
Mhm. Und man darf noch ergänzen, Sie haben ja gesagt, es wird gearbeitet auf der Fassender. Sie stellen Produkte her, die man käuflich erwerben kann. Man kann sie besuchen. Angaben dazu werde ich dann noch am Ende der Sendung machen. Zum Abschluss unseres Gespräches noch die Frage nach der Zukunft. Wie wird es da weitergehen bei Ihnen persönlich? Werden Sie auf der Fassender bleiben?
Ja, auf jeden Fall. Auf welcher ist die Frage? Also ich bin von meinem Bischof, ich bin inkardiniert in einer brasilianischen Diözese. Ich bin von meinem Bischof dort ganz freigestellt für die Aufgaben und Arbeiten der Familie der Hoffnung und der Fassenders und kann dann auch von meinen Verantwortlichen durch die ganze Welt geschickt werden.
Herr Pater Heim, abschließende Frage. Sie haben während Ihrer Zeit auf der Fassender sicherlich sehr viele Schicksale kennengelernt, vieles, was bewegt, was zu Herzen geht. Gibt es da etwas, was Sie ganz besonders mitgenommen hat, wo Sie sich gesagt haben, Gott sei Dank, dass ich Priester geworden bin, um das zu erleben?
Ja, im Grunde genommen erlebe ich das jeden Tag. Also, dass ich erleben darf, wie Menschen, wie das Leben in Menschen zurückkehrt. Also, und das Leben ist Gott. Und dass sie durch alle Kämpfe und durch alle, manch einer sagt mir, ich glaube, ich musste erst drogenabhängig werden, dass ich dieses neue Leben gefunden habe. Ich bin so dankbar. Und ich begegne Gott auch in dieser Arbeit und in den Menschen. Und ich sage oft, jemand, der nicht an Gott glaubt, der soll einfach mal für eine Zeit zum Mitleben auf die Versender kommen, und hier erlebt er Wunder. Und ein Stückchen diesen Himmel, der auch schon hier auf Erden ist.
Das war Weltkirche aktuell über die Rehabilitation von Drogenabhängigen durch das gelebte Evangelium. Haben wir heute gesprochen mit Pater Christian Heim, dem Leiter der Versender in Irsee im Allgäu. Pater Heim hat es erwähnt, Kirche in Not und die Versender im Allgäu arbeiten eng miteinander zusammen. Das heißt, jede Buchbestellung bei Kirche in Not, jede Bestellung von Materialien kommt also indirekt auch der Versender in Irsee zugute. Wenn Sie sich weiter über die Versenders informieren wollen, dann können Sie Dokumentarfilme bei Kirche in Not bestellen. Auch der Besuch von Papst Benedikt auf der Versender in Brasilien ist auf Film festgehalten. Das Ganze unentgeltlich unter www.kirche-in-not.de. oder per Telefon 089 für München 6424 888 und die 0. Wenn Sie direkt Kontakt zur Versender aufnehmen wollen, dann schauen Sie im Internet nach unter versender.de oder rufen Sie an Telefon 08341 995 6260. So viel für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen schönen und gesegneten Tag.